Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie begrüßen zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 28. November 2024, im Zeichen des Astrolabiums, dieses mittelalterlichen astronomischen Messinstruments, das seit jüngstem mein Büro hier schmückt und ziert, die 360-Grad-Sicht auf das Weltgeschehen mit dem astronomischen Tiefenblick. Das ist der Anspruch, das Astrolabium ja im Logo der Weltwoche verewigt. Und heute erscheint die neue gedruckte Ausgabe unserer Zeitung, die Nummer 48 im 92. Jahrgang. Meine Damen und Herren, am 17. November konnte die Weltwoche bei bester Gesundheit und rüstig beieinander ihren 91. Geburtstag feiern. Das ist eine große Tradition, auf die wir da zurückblicken, und auch eine große Verpflichtung und Ehre, diese Tradition weiterführen zu dürfen. Und hier übrigens haben Sie das Astrolabium im Logo, falls Ihnen das noch nicht aufgefallen wäre, eine moderne Adaption von Gregory Gilbert Lodge, einem Schweizer Künstler. Das haben wir beim Relaunch 2001 in dieser Form hier aktualisiert, modernisiert gewissermaßen. Was sind die Themen? Neutralität oder Krieg? Die Schweiz muss sich entscheiden. Roger Köppel, Harald Kujat und Raphael Lutz. Ja, das ist die ganz große Frage. Hat die Schweiz die Kraft, zur Neutralität zurückzukehren, oder lässt sie sich da hineinziehen in die Kriege der anderen? Ich plädiere an dieser Stelle, wie Sie natürlich wissen, und ich werde das auch weiterhin tun, für die umfassende, immerwährende und bewaffnete schweizerische Neutralität, für die Neutralität, die weltweit auch bewundert wird. Und die Neutralität ist wichtig, denn ohne ihre Neutralität macht sich die Schweiz verwundbar, wird sie zum Zielobjekt, selbstverständlich, gerät sie ins Visier, wird sie plötzlich zum Feind, wie etwa jetzt zum Feind der Russen. Ich glaube nicht, dass die Russen als erstes die Schweiz ins Visier nehmen, aber hier geht es ums Prinzip. Man darf sein Land nicht durch eine leichtfertige Außenpolitik ins Visier anderer Mächte bringen und schon gar nicht ins Visier von Atommächten. Aber das Ganze hat noch eine andere Bedeutung, auch eine wirtschaftliche Bedeutung, wenn man so will, eine grundsätzliche Bedeutung für die Schweiz, denn ohne ihre Neutralität ist sie wertlos, ist sie nutzlos für die Welt. Und das hat ja unfreiwillig ehrlich zum Ausdruck gebracht der amerikanische Botschafter in Bern, der Scott Miller, der hat gesagt, die Schweiz sei das Loch in einem Donut. So hat sich der amerikanische Botschafter in Bern ausgedrückt. Das Loch in einem Donut. Das ist also weniger als nichts, nichtiger als nichts. Die Schweiz ohne ihre Neutralität, die sich da einspannen lässt in die Feldzüge und Kreuzzüge der Amerikaner, des sogenannten Westens, wobei ich von dieser Rhetorik nicht viel halte. Ich würde sagen, dass China und auch Russland im Zuge der letzten Jahrzehnte viel westlicher geworden sind als je in ihrer Geschichte. Da gibt es Berührungspunkte, es gibt natürlich auch Unterschiede, aber dieses schablonenhafte Freund-Feind-Denken führt da in die Irre. Die Neutralität also für die Schweiz auch ein Nutzenstifter für die Welt, denn wer soll die Welt retten? Wer soll da ein weißer Fleck auf der Landkarte sein, wo die Kriegsparteien sich wieder treffen, einigen und friedlich verständigen können, wenn nicht die immerwährende und deshalb auch glaubwürdige Schweiz nicht mehr da ist? Und das war eben genau die Funktion der Schweiz in der Vergangenheit. Und das ist das, was auch schmerzlich bedauert wird, zum Beispiel von den Chinesen, zum Beispiel von den Indern, zum Beispiel von den Russen, die heute abgemeldet sind in unserer Öffentlichkeit. Die Amerikaner, die EU, die klopft uns natürlich auf die Schultern, wenn wir uns da einspannen lassen. Der amerikanische Präsident Joe Biden hat gesagt, sogar die Schweiz habe sich da diesen Sanktionen angeschlossen. Aber das ist falsch. Wir müssen doch als Schweiz hier dieses Angebot der Neutralität aufrechterhalten. Das bedeutet eben auch, dass uns die Welt wertschätzt für das, dass man die Schweiz in Ruhe lässt. Wenn die Schweiz nicht mehr neutral ist, das kann ich Ihnen sagen, dann wird sie auch leichter ausgeplündert. Dann ist sie leichtere Beute. Sagen Sie das auch in anderen Ländern. Es ist ein Nutzen für die Welt, wenn die Schweiz neutral ist. Sagen Sie das den Schweizern, wenn Sie Schweizer kennen, sagen Sie das Ihren Politikern, damit dies unseren Schweizer Leuten sagen, damit dies glauben, weil den Propheten im eigenen Land, dem glaubt man ja bekanntlich nicht. Neutralität oder Krieg, das ist also hier das ganz entscheidende Thema. Autobahn in den Abgrund, das ist ein Thema für die Schweiz, vielleicht in der deutschen und in der österreichischen Öffentlichkeit weniger brisant, aber wir hatten eine Volksabstimmung über den Autobahnausbau, das ist gescheitert und da gibt es verschiedene Faktoren, die wir da analysieren. Trump ist Europas bester Freund. Das wiederum ist speziell, so etwas lesen Sie nicht im deutschsprachigen Raum außerhalb der Schweiz. Der Historiker Victor Davis Hanson räumt mit Vorurteilen auf im Gespräch mit meinem Kollegen Urs Gehriger. Trump ist Europas bester Freund. Sie lesen ja in Ihren Zeitungen hauptsächlich das Gegenteil. Dann Jörg Friedrich. Meine Geschichte der deutschen Linken seit 1968. Die Bewegung, der einstige Wortführer der Linken in Berlin. Jörg Friedrich, der Historiker, der Brand zum Beispiel, einer seiner ganz großen Bestseller. Ich schätze ihn sehr. Jetzt auch gelegentlicher und regelmäßiger, könnte man auch sagen, Autor in der Weltwoche, hat sich zum Ersten Weltkrieg zum Beispiel geäußert. Fantastisch. Im Sommer und jetzt hier seine sehr persönliche Abrechnung, könnte man sagen, aber das ist nicht der Gestus dieses Texts, seine Schilderung, wie im Grunde die 68er-Bewegung, der er angehörte, Deutschland ins Elend geritten hat. Und er hätte sich das nie denken können, dass der Erfolg dieser Bewegung einmal so durchschlagend sein würde, dass da ganz Deutschland in Mitleidenschaft gezogen wird. Und dann, das habe ich gestern schon angekündigt, eine neue Kolumne, mein politisches Tagebuch von, Sie kennen die Autorin bestens, Alice Weidel. Das finde ich jetzt einfach mal wichtig, der Alice Weidel auch eine Plattform zu geben. In Deutschland ist das ja undenkbar, das ist wegen der politischen Korrektheit und der Brandmauern und all diese Dinge absolut ausgeschlossen. Eine Sarah Wagenknecht, die kommt ja überall vor, das finde ich auch richtig, der gibt man hier die möglichen Auftrittsvarianten und Auftrittschancen, aber die Alice Weidel, die wird ja zum Teil regelrecht totgeschwiegen. Die FAZ hat ihre Rede im Bundestag vor ein paar Wochen, zwei Wochen nicht einmal erwähnt. Und die Süddeutsche mit einem Satz. Und ich finde eben die Alice Weidel, finde ich hochinteressant. Sie lebt ja auch in der Schweiz, ist mit einer Schweizerin verheiratet und kennt beide Länder. Und ihr politisches Tagebuch ist eine Sammlung von Erlebnissen, Anekdoten, Überlegungen natürlich zur Zeit, auch aus der Aktualität, aber nicht nur, auch zeitlose Dinge und Fragen, die ihr sonst noch durch den Kopf gehen, sollen hier zur Sprache kommen, damit Sie sich ein besseres Bild dieser in der deutschen Öffentlichkeit geschnittenen Politikerin machen können, von der ja viele sagen, sie könnte einmal Deutschlands Kanzlerin werden und vielleicht wäre sie dann eine bessere Kanzlerin als die, die sie mal gehabt haben. Das weiß man ja nie, meine Damen und Herren, bevor es dann nicht so weit ist. Also man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Viele weitere Themen natürlich auch in der Weltwoche international, die Sie da entsprechend interessant finden können. Dann nochmal der Hinweis auf den großen Auftritt des serbischen Staatspräsidenten Alexander Vucic am 4. Dezember in Zürich auf Einladung der Weltwoche im Dolder Grand Hotel. Sie haben die Möglichkeit, dabei zu sein, auch wenn es keine Tickets mehr gibt. Schicken Sie uns Fragen für die anschließende Podiumsdiskussion nach der großen Zürcher Rede von Vucic. Senden Sie das an input@weltwoche.ch. input@weltwoche.ch. Roman Zeller schreibt mir, wir werden die interessantesten, originellsten, kritischsten Anregungen ins Gespräch einfließen lassen. Die Merkel-Memoiren, sie sind nach wie vor ein ganz großes Thema in den Medien. Die Frankfurter Allgemeine jetzt jeden Tag mit einer ganzen Seite. Michael Martens, brillant, schreibt er hier minutiös, leuchtet er aus, was die Angela Merkel hier zu sagen hat. Ich habe jetzt in den letzten Tagen auch in diesem Buch gelesen. Ich lese das natürlich mit Interesse, weil ich die Ära Merkel noch persönlich erlebt habe, auch die Kanzlerin am Anfang, ich habe das geschildert, am Anfang war ich durchaus fasziniert, ja auch mit einer gewissen Bewunderung, denn die Frau Merkel trat als Anticharismatikerin auf, ihr Charisma bestand darin, keines auszuspielen, betont sachlich, machte sich klein, nicht dieses Aufgeblasene, Aufgeplusterte, und am Schluss der Ära Schröder war ja tatsächlich so ein bisschen ein Cäsarengehabe, dadurch durchaus in Berlin zu erkennen, ein Cäsarengehabe, das dann tragischerweise sie selber auch im Vorgang ihrer sehr, sehr langen Laufbahn als Kanzlerin an den Tag legen sollte. Und wenn man so in diesem Buch dann liest und dem auch folgt und mit Spannung folgt, aber eben, ich bin da vielleicht nicht der typische Leser, weil ich das mit einem besonderen Blick hier vielleicht anschaue, aber wenn man es mit Abstand anschaut, ich meine, wie kommt man eigentlich dazu, so ein dickes Buch über sein Leben zu schreiben? Und sie schreibt also mit allen möglichen Details. Ich bin jetzt immer noch in der Kindheit in der DDR. Also da wird geschildert, minutiös, wie sie da aus einem Napf der Hühner, wo das Wasser drin ist, auch getrunken habe, wie sie unbeschwert gespielt habe in den Wäldern. Da wird auch erzählt, wie ihre Familie aus Westdeutschland wieder nach Ostdeutschland ging, in die DDR. Das wird aber meines Erachtens viel zu wenig reflektiert. Warum ist das so? Vielleicht kommt das noch. Also da wird in einer Ausführlichkeit von der Kindheit berichtet, dass ich mich gefragt habe, also die Frau Merkel, die nimmt sich also schon wahnsinnig ernst. Die glaubt also, dass wir uns alle dafür interessieren sollen, wie sie da ihre Kindheit verbracht hat. Und da kommt eine gewisse, ja, was kommt da eigentlich zum Vorschein? Ist das eine Unbescheidenheit? Ist das Eitelkeit? Oder ist das so etwas wie diese Putin-Eröffnungssequenz? Vielleicht erinnern Sie sich im Gespräch mit Tucker Carlson. Da hat ihn ja Tucker gefragt, ob er mal was Grundsätzliches da zum Ukraine-Krieg erklären könnte. Und dann sagte Putin, ja, ich würde mal 30 Sekunden etwas ausholen. Und dann hat er, glaube ich, ich weiß nicht wie lange, aber minutenlang einen Exkurs gemacht, also geschichtsautistischer Art in die Ursprünge da der russischen Geschichte. Und auf mich wirkte das wie die Rede eines Mannes, dem zu lange niemand mehr zugehört hat. Also ein verzweifelter Schrei um Anerkennung. Da redet einer, der sich zutiefst missverstanden fühlt und breitet dann alles Mögliche aus, um sich dann im Lichte auch noch der kleinsten Anekdote für die Nachwelt und die Gegenwart zu rechtfertigen. Und das ist ein Verdacht, den ich auch mit Blick auf dieses Buch hier hege. Ist hier Frau Merkel von einem derartigen Rechtfertigungsbewusstsein getrieben, dass sie uns keine Anekdote in ihrem Leben ersparen wird, dass wir alles als Sinnzusammenhang begreifen müssen, aus dem dann das Mysterium Merkel, so es denn eines ist, verstehbar und auch rechtfertigbar wird? Das ist die Frage, die ich habe. Am Ende des Tages muss man sagen, und das habe ich gestern schon zu erklären versucht, Angela Merkel ist doch einfach eine Vertreterin jenes Politikerzeitgeists, der verwaltete statt führte. Sie hat ja im Grunde das Land nicht wirklich geführt. Sie hat immer geschaut, was ist in den Umfragen, was kann ich machen, wo kann ich meinen politischen Gegner die Themen abzwacken, damit die nicht gewählt werden. Also sie hat, und das hat sie auf eine sehr erfolgreiche Art getan, sie hat den Mehrwert der Macht ausgespielt. Sie ist ja haarscharf ins Kanzleramt hineingekommen, fast noch abgefangen von ihrem Vorgänger Schröder auf den letzten Metern. Dann aber hat sie sich als sehr erfolgreiche Zementiererin und Betoniererin der Macht erwiesen. Als alternativlos hat sie sich aufgegeben und damit hat sie natürlich auch Deutschland der Opposition beraubt. Denn als Politiker meines Erachtens dürfen sie nicht alternativlos sein. Sie ergreifen ja Partei für eine bestimmte Politik. Sie sind ja auch Teil einer Partei und sie müssen dem Wähler auch die Chance geben, eine andere Partei zu wählen. Sie haben also die Verantwortung, als Politiker tatsächlich zu führen und auch ein bestimmtes Programm umzusetzen. Und die Ära Merkel wird vielleicht eingehen als eine Zeit der Programmlosigkeit. Könnte sein, vielleicht. Wir werden das dann sehen. Vielleicht wird man sich auch nicht mehr daran erinnern. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Mitteilungsbedarf wird da in diesem Buch zweifellos erkennbar. Was sind die großen Themen? Ja, in der Finanzpresse, Financial Times etc. beschäftigt jetzt natürlich dieser Tarifkrieg, dieser Handelskrieg von Donald Trump. Das ist eine ganz gefährliche Sache, wenn er es so durchzieht, wie er das erzählt hat. Das wird er aber nicht machen, weil Donald Trump ist ein Pragmatiker, ist ein Geschäftsmann. Er zielt immer auf den Kompromiss. Und was er macht, ist natürlich, er schlägt den Pflock mal ziemlich weit im Territorium des Gegners ein oder seines Partners, um für sich einen guten Deal herauszuholen. Und jetzt hat er ja gegen Kanada, gegen Mexiko massive Strafzölle erhoben, die allerdings mit dem Motiv, die illegale Zuwanderung vor allem abzublocken. Mag sein. Vielleicht hat er noch andere Motive, über die ich nicht Bescheid weiß. Wenn er das aber wirklich zum Programm erheben sollte, dann wird das natürlich massiv den Vereinigten Staaten von Amerika schaden. Der angeblich russlandfreundliche oder tatsächlich russlandfreundliche Kandidat in Rumänien, gegen den ballt sich jetzt sozusagen die ganze Restpolitik Rumäniens zusammen. Sehr interessant, dass auch dort diese Konstellation, sie haben einen Oppositionellen und das Establishment stellt sich dagegen. Das sehen Sie auch in Deutschland, das sehen Sie in Österreich, das sehen Sie überall. Wir haben im Grunde nur noch zwei Parteien, aber wenigstens haben wir noch zwei Parteien. Zu Merkels Zeiten hatte man den Eindruck, es gibt nur noch eine Partei, eine riesige Käseglocke, eine Glucke da. Die Mutti in Berlin, die wird es dann schon richten mit ihrer Alternativlosigkeit. Die Absage im Grunde an jede Politik. Ist Frau Merkel die unpolitischste Politikerin, die es gibt, die versucht hat, von der Politik sich in die Verwaltung davonzuschleichen, die Überwindung der Politik durch die Verwaltung? Nein, so geht es eben nicht, weil es sind in dieser Alternativlosigkeit gewaltige Fehler gemacht worden. Aber der größte Fehler vermutlich nicht mal die Flüchtlingspolitik ist, die Grenzöffnung, sondern dieser Entscheid, aus der Kernkraft auszusteigen. Und man sagt ja immer, Merkel habe alles vom Ende her bedacht. Ich glaube nicht, dass sie es vom Ende her bedacht hat. Ich meine, in einer Situation mit den Flüchtlingen, ich verstehe, dass man vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte da Sensibilitäten walten lässt, aber um Himmels Willen, die haben auch einen Auftrag, die Rechtsordnung hier zu gewährleisten. Und sie dürfen nicht einfach in ein fremdes Haus einbrechen, als Deutscher oder als in Deutschland Wohnender. Das geht, da werden sie bestraft. Aber wenn sie einfach illegal in ein Land einbrechen, dann werden sie noch mit Sozialleistungen belohnt. Und das Ganze wird dann noch als heroischer Akt verkauft, sozusagen der Humanität. Das ist es nicht. Das ist einfach behördlich tolerierter Missbrauch der Rechtsordnung. Und Frau Merkel hat das zu verantworten. Und darüber verliert sie kein selbstkritisches Wort. Und wenn man jetzt rückblickend kommt wie sie und auch herzieht über Präsident Putin, ja, dann frage ich mich schon, ja, warum hat sie dann nicht früher das auch schon gesagt, wenn sie doch alles vom Ende her denkt? Dann hätte sie ja nie aus der Kernenergie aussteigen dürfen, dann hätte sie doch nie mit diesen Energie- und Rohstoffverbindungen nach Nord Stream 2 mit den Russen zusammenarbeiten dürfen, wenn sie doch, wie sie jetzt erzählt, immer schon erkannt habe, dass dieser Putin ein rücksichtsloser, machtgeiler Macho sei. Ein typischer Mann eben, auch so eine billige Karte, die dann immer wieder ausgespielt wird, typisch Mann. Ja, also wenn sie es vom Ende her denkt, warum hat sie es dann so gemacht? Mit anderen Worten, vielleicht hat sie es gar nicht vom Ende her gedacht. Vielleicht ist Frau Merkel das Gegenteil einer Politikerin oder eines Politikers, der vom Ende her denkt. Vielleicht denkt sie nur situativ, wie kann ich im Moment meine Macht optimieren? Als solches ist sie natürlich interessant, ein Studienobjekt. Aber für ein Land, für Deutschland ist das nicht gut. Und der Mann, der immer darauf hingewiesen hat, nicht zuletzt in der Weltwoche, war Thilo Sarrazin. Der hat das eigentlich schon früh gesehen. Industrie warnt Politik vor Untätigkeit. Ja, es mehren sich hier die warnenden Stimmen. Auch Hans-Werner Sinn in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, hier die Süddeutsche mit der Titelstory, die linke Süddeutsche, aber auch die bürgerliche FAZ, die konservative in Anführungszeichen FAZ, da Hans-Werner Sinn, die Situation heute in Deutschland sei schlimmer wirtschaftlich als zu Zeiten von Gerhard Schröder, als der mit seiner Agenda-Politik kam, aber eben Agenda-Politiker im Moment nicht zu sehen. Und ob der Friedrich Merz mit seinem Taurus das hinkriegt, da ist man etwas skeptisch. Schwere Luftangriffe auf die Ukraine. Ja, es findet jetzt so eine Art Zuspitzung statt, hat man den Eindruck. Wir lesen auch, ich habe es erzählt, im Economist, zusammenbrechende Front. Über 50-Jährige, die in der Ukraine schon in den Krieg geschickt werden. Ich meine, das ist ja auch ein Abgrund, der sich da öffnet. Und auch die Militärs von Zelensky äußern sich immer kritischer gegenüber seinen Haltebefehlen, seinen Durchhaltebefehlen. Ich möchte jetzt nicht in die Gruselkammern der deutschen Geschichte hinabsteigen, um da entsprechende Vorbilder zu zitieren. Sie wissen, wovon ich rede. Das sind Fürchterlichkeiten und die jetzigen Zuspitzungen und Eskalationen könnten vielleicht auch ein Hinweis darauf sein, dass jetzt noch vor Beginn von Verhandlungen, wenn dann Trump im Amt ist, dass hier noch versucht wird, möglichst die Claims, die Ansprüche abzustecken. Wir werden sehen. Wagenknecht fordert Expertenregierung. Ja, die Sarah Wagenknecht, ist sie etwas am Schlingern im Moment? Ist sie etwas in Aufregung und in Panik wegen der Umfrageresultate, das könnte sein. Jetzt plötzlich der Ruf nach einem Expertenkabinett von dieser Erzpolitikerin, die sich als Grundsatzpolitikerin da immer in der Öffentlichkeit profiliert und auch eine ist, das muss man sagen, obwohl auch Frau Wagenknecht ihre Grundsätze zum Teil durchaus auch flexibel da den Umweltbedingungen angepasst hat. Wagenknecht fordert Expertenregierung, Technokratenregierung. Das finde ich jetzt amüsant, das finde ich lustig, denn das hat ja die EU immer gemacht, zum Beispiel in Italien, als sie den Silvio Berlusconi undemokratisch abserviert haben. Also wenn Politiker nach Expertenregierungen rufen, dann werde ich misstrauisch, denn Politiker sollten nicht nach Expertenregierungen rufen, sondern nach Regierungen, an denen sie selber teilnehmen. Das ist ja der politische Führungsanspruch. Was reitet jetzt hier also die Frau Wagenknecht? Was will sie uns damit mitteilen? Immer an Putin denken, Michael Martens, eine ganze Seite über das Verhältnis Merkel und Putin. Eben, wenn man es denn vom Ende her denkt, warum macht man es dann so, wie sie es gemacht hat? Selbst erklärter Stabilitätsanker Trump ruft China auf den Plan. Das habe ich mir noch rausgerissen, um eben nochmal an den Pragmatismus des Geschäftsmanns zu erinnern. Polen hat pro Kopf am meisten Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen, doch die kulturellen Unterschiede stören das Zusammenleben. Auch in der Schweiz mehrt sich die Kritik, kippt die Stimmung gegenüber den Ukraine-Flüchtlingen, die man als zum Teil eben gar nicht wirkliche Flüchtlinge interpretiert, sondern als sehr schneiderfräßige und wählerische Anspruchsapostel, die damit also nicht sehr pflegeleicht in Erscheinung treten, und das kommt auch in der Schweiz schlecht an, offenbar in der Ukraine. Die Neue Zürcher Zeitung: Ukraine-Krieg, Europa muss Russland stoppen, notfalls ohne die USA. Also hier trommelt eine schweizerische Zeitung zum fast schon totalen Krieg gegen Russland. Da würde ich aufpassen, da wäre ich vorsichtig. Ich sage aus der Sicht der Weltwoche, die Schweiz muss neutral sein. Und wenn sie glaubt, tatsächlich glaubt, dass sie angegriffen ist und dass ihr Europa den Krieg erklären muss, Russland, ja, dann müsste die Schweiz da auch mitmachen. Sonst ist dieses Getrommel da aus der geschützten Werkstatt ein bisschen scherbend. Das kommt nicht gut an. Russland stoppen, notfalls ohne die USA. Ja, das ist natürlich leicht gesagt, aus der Schweiz. Den Handelsstreit haben wir schon abgehandelt, und Roche an der Spitze. Roche, das ist ein Schweizer Pharmaunternehmen, und ich bin einfach stolz, dass wir in der Schweiz so viele tolle Unternehmen haben. In Deutschland müssen sie auch stolz sein, und sie müssen alles daran setzen, dass diese tollen Unternehmen, die sie haben, sowohl die Großkonzerne wie aber auch die kleineren, die mittleren Unternehmen, dass die im Land bleiben. Die Großen sind auch Lokomotiven, das sind die 8000er gewissermaßen, die großen Gebirgsmassive. Aber diese Polemik auch zum Teil gegen die große Industrie, gegen die Großfirmen, bei aller berechtigten Kritik, die man da immer auch gegen Manager machen kann, da würde ich nicht einstimmen. Man muss dankbar sein. Wenn Sie diese Konzerne nicht haben, dann verlieren Sie massiv an Wohlstand. Und Deutschland verdankt diesen Großkonzernen viel. Einige davon sind ja auch deutscher Provenienz. Also seien wir dankbarer gegenüber dem, was wir haben. Denn die Existenzbedingungen der Wirtschaft, die verschlechtern sich in Deutschland rapide. Allem voran wegen der Russlandpolitik. Deutschland kann sich das nicht leisten, diese Rohstoffpreise. Das getraut man sich nicht auszusprechen, weil es politisch unkorrekt ist, weil man dann zugeben muss, dass die Sanktionspolitik falsch ist. Aber sie ist falsch und sie schadet Deutschland massiv. Aber man will sich das nicht eingestehen. Man muss sich da ehrlich machen, wie die Deutschen sagen. Und das Zweite ist natürlich die ganze Regulierung. Da ist Deutschland zum Teil ein Problem. Die grüne Wende der Grünen, da sind sie selber schuld. Sie haben das gewählt. Und die Regulierung, aber aus Brüssel kommt eben auch sehr viel Regulierung, die für die Wirtschaft nicht mehr zu ertragen ist. Und viele Konzerne haben heute Abwanderungspläne. Ich weiß das. Man sagt, okay, wir gehen zuerst nach Irland, wir gehen dann vielleicht nach Kanada und dann in die Vereinigten Staaten oder mal noch in die Schweiz. Da machen sie dann eben auch wieder Druck auf die Schweiz. Ja, das sei auch so ein Schurkenstaat da hinter den sieben Bergen. Da muss man aufpassen, dass man nicht aus einer Wohlstandsverwahrlosung heraus, ja, jene Wohlstandsgrundlagen zerfallen lässt, denen wir im Grunde alles verdanken, auch die Stabilität unserer politischen Systeme. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International für heute. Ich freue mich, wenn wir uns morgen Freitag dann wiedersehen. An gleicher Stelle und hoffentlich ebenso entspannt und mit der Übersicht, die Sie von uns erwarten.